Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, der heutige Gottesdienst dreht sich um Jesus als Fundament. Im 1. Petrus 2,6 heißt es sogar, dass Jesus der auserwählte und kostbare Eckstein ist. Und die wahre Grundlage des christlichen Glaubens ist halt Jesus allein, sonst nichts und niemand. Auch keine Kirche, keine Konfession, keine Zeremonien, aber auch keine Menschen. Nur in Jesus Christus ist das Heil. In ihm haben wir ewiges Leben. Vor allem, wenn wir ihn auch persönlich in unser Leben eingeladen und aufgenommen haben. Dazu gehört auch vom sündigen Leben umkehren und mit ihm ein neues Leben anfangen. Hierzu gehört auch um Vergebung bitten und ihn aber auch bitten, uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen, denn dann können wir uns auch wiedergeborene Christen nennen. Und dazu ist er am Kreuz auf Golgatha für uns und unsere Sünden gestorben, wegen unseren Übertretungen willen, und auch dazu hat er sein kostbares Blut vergossen, welches wir ganz persönlich für uns in Anspruch nehmen dürfen. Hierzu komme ich jetzt auch zur Lesung aus 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 17. 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 17. Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird, und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird der Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du unser Fundament bist, dass wir aber auch diesen Gottesdienst in deinem Namen beginnen dürfen. Danke, dass wir uns deine Tempel nennen dürfen und du uns so liebst, dass wir uns auch deine Kinder nennen dürfen. Danke für den Heiligen Geist, der in uns wohnt. So können wir innige Gemeinschaft mit dir haben. Wir können unser Leben auch von dir bestimmen lassen. Denn das ist dann auch die lebendige Beziehung, die wir mit dir haben dürfen als wiedergeborene Christen. Stärke uns, dass wir kontinuierlich in der Heiligung leben und wir dir immer ähnlicher werden in jeder Tat. Danke, dass wir durch dich auch echte Freiheit erleben dürfen. Tröste doch alle Kranken und Alten, die daheim sitzen. Tröste sie, stärke sie und bewahre sie vor allem Bösen und Schlechten. Segne auch alle, die online zuschauen, dass dein Wort hier auf fruchtbarem Boden fällt und dass jeder, ja, gestärkt, erneuert diesen Gottesdienst verlassen darf. Lege aber auch unserem Bruder Siegfried, der heute den Predigtdienst übernehmen wird, deine Worte in seinen Mund, sodass er durch dich zu unseren Herzen redet. Und ja, denn dein Wort erfüllt uns und verändert uns. Und Ja, dieser alle Ehre, Lob, Macht und Majestät von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ja, ihr lieben Geschwister in Riedlingen und auch denen, die zuhören im Internet, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich habe schon viele oder kenne schon viele von euch und habe viel guten Kontakt schon. Und ich grüße euch auch recht herzlich von der Gemeinde Massenbach. Spätestens bei diesem Lied, das wir gesungen haben, ist, glaube ich, jedem klar, was der Predigttext des heutigen Tages sagt und was dem zugrunde liegt. Es ist Matthäus 7, die Verse 21 bis 27. Und das Gleichnis von dem Mann, der auf dem Fels gebaut hat und der auf Sand gebaut hat, dem geht etwas voraus, was dann in diesem Gleichnis ausgedeutet wird. Und zwar heißt es da, und ich lese deshalb auch diese Verse, weil diese wichtig sind für dieses Gleichnis: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und dieses Wort, das hier Jesus also sagt, wird jetzt noch einmal illustriert durch ein Gleichnis. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Ach, ich habe ja eigentlich auch eine Präsentation dafür. Die muss ich noch einschalten. Das Thema lautet Lebenshaus statt Luftschloss. Und okay, ein Teil habe ich jetzt nur so vorgelesen, aber die nächste Seite dürft ihr dann mitlesen. Und da heißt es weiter: Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Soweit dieses Wort. Ja, liebe Geschwister, wir sind alle irgendwie am Bauen. Das fängt schon als Kind an. Da habe ich mit Lego gespielt und ich hatte auch mal so einen Tricks-Baukasten. Später kam dann das Baumhaus und später, wenn das Geld reicht, das Einfamilienhaus, und ein paar wenige können sich ja sogar ihr Traumhaus leisten. Aber es sind nicht nur Häuser, die wir bauen. Unser ganzes Leben ist ein Haus, das wir nach unseren Plänen bauen. Jeder bastelt irgendwie an seinem eigenen Lebensgebäude herum. Und da knüpft Jesus an, als wäre es ein Schwabe gewesen. Er erzählt ein Gleichnis vom Häuslebauer. Und er stellt die Frage nach dem Fundament unseres Lebens. Und wie gesagt, deshalb die Geschichte von den zwei Häuslebauern. Die beiden Bauherren stehen für ganz verschiedene Möglichkeiten, worauf wir bauen können. Ich kann mein Leben auf festen Grund bauen oder ich kann mein Lebensgebäude in den Sand setzen. Ich habe drei Punkte. Erster Punkt: auf Sand gebaut. Zweiter Punkt, wenig überraschend, auf Felsen gebaut. Und der dritte Punkt: in Stürmen bewährt sich das Fundament. Gehen wir es an. Der erste Punkt also: auf Sand gebaut. Es ist das große Dilemma unserer Zeit. Unzählige Menschen, aber doch einige oder vielleicht auch viele Menschen halten sich irrtümlicherweise für Christen, nur weil sie einmal als Kind getauft geworden worden sind und ja, gelegentlich einen Gottesdienst besuchen. Ja, es gibt sogar Menschen, die besuchen häufig einen Gottesdienst, aber hören allein genügt nicht. In Vers 24 sagt Jesus: Wer meine Rede hört und tut sie, und beachtet mal bitte die Worte und tut sie, der gleicht einem klugen Mann. Und jetzt kommt fast dasselbe. Und wer meine Rede hört und tut sie, nur ein Wort ist unterschiedlich, und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann. Das heißt, das Hören allein genügt nicht, man muss es auch tun. Es ist auch umgekehrt so, nur tun, nur Diakonie alleine, das kann man auch ohne Gott irgendwann machen. Und ich kenne viele Beispiele, da hat sich das mit der Diakonie so verselbstständigt, die brauchen Gott gar nicht oder Jesus gar nicht mehr dazu. Es gehört schon beides dazu, aber hier geht es ja darum, um den Text: Wer meine Rede hört und tut sie, das ist der kluge Mann. Und wer sie nicht tut, der ist der törichte Mann. Das bestätigt übrigens auch Jakobus in seinem Brief. Er sagt ja sinngemäß: Glaube, der nicht praktiziert wird, der nichts hervorbringt, der nicht im Alltag umgesetzt wird, der nicht zur Tat wird, ist toter Glaube, so nennt es Jakobus. Also sinnloser Glaube, und sagt dann: Sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Wenn der Glaube nicht unser Leben bestimmt, wenn er nicht das Leben prägt, und wenn er nicht Grundlage unserer Entscheidungen ist, dann ist es nur wertloser Kopfglaube. Wer bekehrt und wiedergeboren ist, der tut auch den Willen Gottes, der in seinem Wort niedergelegt ist. Und das ist wichtig. Viele sagen aber: Herr, Herr, aber lassen sich nichts von ihm sagen. In Matthäus 15, Vers 8 sagt Jesus, und er zitiert dabei den Propheten Jesaja: Das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Das ist der Haken bei denen, die ihr Haus auf Sand bauen. Sie bauen auf ihre eigene Weise. Für sie zählt nur, dass sie schnell vorankommen. Und das Erstaunliche ist, das Haus, das sie bauen, ist dem Lebenshaus des klugen Mannes verblüffend ähnlich. Vielleicht ist von außen gar kein Unterschied sichtbar. Man sieht es gar nicht. Vielleicht ist sogar schöner das Haus, das der Törichte gebaut hat. Auf den ersten Blick keinen Unterschied, äußerlich nahezu identisch. Und da sie derselben Witterung ausgesetzt sind, stehen sie vielleicht sogar direkt nebeneinander. Das heißt, die beiden Männer, die uns Jesus hier vor Augen malt, besuchen vielleicht sogar dieselbe Gemeinde, hören Sonntag für Sonntag dieselbe Predigt, besuchen sogar vielleicht denselben Hauskreis. Also nicht, dass jetzt jemand glaubt, ich hätte eine bestimmte Person vor Augen, ich kenne euch ja gar nicht so genau. Und die, die im Internet zuschauen, kenne ich sowieso nicht. Und es sind bestimmt liebe, viele liebe Geschwister dabei. Nein, ich lege hier die Schrift aus und jeder möge sich jetzt selbst prüfen. Wo ist der Unterschied zwischen dem klugen und dem törichten Mann? Er liegt im Verborgenen, im Fundament, in ihrem Herzen, in dem, was in ihrem Inneren vorgeht. Und das ist der entscheidende Punkt. Ohne tragfähiges Fundament nützt das schönste Haus nichts. Und dieses Fundament, du hast es sehr schön erklärt, Simon, ist Jesus selbst. Beim törichten Menschen dreht sich dann alles um Selbstfindung, Selbstliebe, Selbstverwirklichung. Und deshalb verwirft er letztlich Gottes Bauplan und baut seinen eigenen Plan. Die Bibel, ja, ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Er setzt lieber auf menschliche Programme und baut auf Marketingmethoden, auch das gibt es in den christlichen Gemeinden. Er fragt nicht zuerst, was lehrt die Bibel, sondern fragt eher, was bringt ein schnelles Ergebnis, womit kann ich Erfolge aufweisen. Und wenn dies der Fall ist, dann sieht er darin eine Bestätigung, dass Gott auf seiner Seite ist. Der törichte Bauherr nimmt es mit dem Wort Gottes nicht so ganz genau, er interessiert sich vor allem für Verheißungen, Mahnungen eher weniger. Er will auch nicht belehrt werden, sondern sucht eher nach Bestätigung. Er baut seinen Glauben auf ein paar Lieblingsstellen auf, aber er weigert sich, die biblische Lehre in seinem Leben als Ganzes anzuwenden. Ihr Lieben, nicht nur die Kirchen, sondern diese Kritik sei mir gestattet, auch deren Kanzeln sind oft voll von solchen Menschen. Sie sind völlig überzeugt, Christ zu sein. Ja, sie sind oft sehr aktiv, sie sind freundlich, zugewandt, liebenswürdig, kenne ich alle solche Menschen und kämen niemals auf die Idee, dass das, wovor Jesus so eindringlich gewarnt hat, auf sie zutreffen könnte. Es ist ein Jammer, dass solche Menschen verloren gehen, weil das Fundament nicht stimmt. Aufs Fundament kommt es an. Ja, auch wenn jemand noch so einen frommen Eindruck nach außen macht, ohne festes Fundament, ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt, ohne Praktizierung des Glaubens, gehen sie verloren. Und deshalb muss auch eine Gemeinde den ganzen Ratschluss Gottes predigen, nicht nur ein paar Lieblingsstellen, die den Menschen schmeicheln. Die Bibel ist auch kein Selbstbedienungsladen, indem ich mir aussuchen kann, was mir gefällt und den Rest lasse ich liegen. Und wenn es zu Lebenskrisen kommt, und die Krisen werden kommen, und bei jedem, oder wenn es um des Glaubens willen sogar zu Nachteilen oder sogar zu Verfolgungen kommt, dann bricht dieser Glaube wie ein Kartenhaus zusammen, wenn die Stürme kommen. Ich halte es übrigens nicht für ausgeschlossen, dass es auch in Europa zur Verfolgung von Gläubigen gibt. Vorzeichen gibt es schon. Die Verfolgung fängt meistens klein und harmlos an. Am Anfang dürfen wir nicht mehr für unseren Glauben öffentlich werben. Irgendwann stößt sich jemand an dem Satz, Jesus ist der einzige Weg zu Gott und so weiter. Und ganz am Ende könnte dann das Gefängnis stehen. Und da zeigt sich sehr schnell, ob der Glaube echt oder bloß ein Scheinglaube ist. Aber selbst wenn es keine Verfolgung gibt, spätestens in der Stunde des Todes zerplatzt der Scheinglaube. Der Tod ist der letzte Sturm in unserem Leben und dem kann niemand ausweichen. Aber mit dem Tod ist es nicht zu Ende. Danach kommt das Gericht. Und Jesus, und deshalb mache ich auch diese Predigt, möchte uns davor bewahren, dass über unserem Leben, an dessen Ende nicht die schrecklichen Worte stehen, sein Fall war groß, der Fall des Lebenshauses, sein Fall war groß. Da fiel sein Haus und der Fall war groß. Und darum dürfen wir nicht blauäugig sein, sondern müssen die biblische Warnung vor Selbsttäuschung ganz ernst nehmen. Wir haben heute so eine weit verbreitete Lehre einer billigen Gnade. Aber was ist denn mit Christen, die auf billige Gnade setzen, die nur halbe Sache mit Jesus machen, die meinen, es genügt, wenn man gelegentlich den Gottesdienst oder auch regelmäßig besucht und ab und zu mal ja, einen Hosenknopf für Brot für die Welt spendet? Ja, ihr Lieben, solche Halbchristen erregen bei Jesus nur Brechreiz. Etwas derber ausgedrückt, meine Frau Sigrun möge mir verzeihen, solche Christen kotzen Jesus an. Ja, das sage nicht ich, das steht in der Bibel, so ähnlich jedenfalls. In Offenbarung 3, Vers 16 lesen wir, ich weiß, dass ihr weder kalt noch warm seid. Also das sind so die Halbchristen dazwischen. Wenn ihr wenigstens kalt oder warm wärt, aber weil ihr lauwarm seid, will ich euch ausspeien aus meinem Mund. Daher diese Verbalinjurie vorhin. Jesus hat nie gesagt, naja gut, ich bin zufrieden, wenn ihr mir ein bisschen von eurem Leben abgibt und ein kleiner Seitensprung, eine Notlüge. Ich bin ja nicht kleinlich. Hauptsache ihr seid so ein bisschen christlich und meine Worte, naja, die braucht ihr jetzt nicht so tierisch ernst nehmen. Nee, so billig hat sich Jesus nicht verkauft. Er senkt seine Preise nicht. Es gibt keinen Rabatt fürs Chorsingen, keinen Rabatt fürs Predigen, keinen Rabatt für Gottesdienstbesuche. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und egal, ob jemand Sonntag für Sonntag in die Kirche geht oder gar selbst auf der Kanzel steht, solange er nicht ganze Sache mit Jesus macht, nützt das überhaupt nichts. Der Glaube ist bloß Selbstbetrug. Wir können noch so gute Schauspieler sein und Menschen merken vielleicht gar nichts, aber Gott kennt unser Herz und dem können wir nichts vormachen. Sein Wort will uns von jeglicher Selbsttäuschung befreien und aus diesem Grund zeigt uns Jesus den Unterschied zwischen echtem und falschem Glauben. Und Gott will uns durch sein Wort vor bösen Überraschungen bewahren, die all jenen widerfahren wird, die am Tag des Gerichts, die Worte hören, die wir in Vers 23 unseres Textes lesen. Ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. In einem Lied, das unser Chor gesungen hat schon, heißt es: Schrecklich, zu wem er einspricht, weiche, ich kenne dich nicht. Und beachtet, liebe Geschwister, hier ist nicht von Menschen die Rede, die nie nach Jesus gefragt hätten, also von Atheisten oder so irgendwas, sondern von solchen, die der festen Überzeugung sind, sichere Anwärter auf das Himmelreich zu sein. Einen Vers vorher lesen wir nämlich: Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, am Tag des Gerichts: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Also das sollt ihr uns doch aufhorchen lassen. Insbesondere, weil hier Jesus ja nicht mal von Ausnahmen spricht, sondern er sagt, es werden viele zu mir sagen. Die werden erst am Tag des Gerichts feststellen, dass ihr Glaube auf Sand gebaut war. Ihr Glaubensleben war von Anfang an eine Selbsttäuschung. Ich sage bewusst von Anfang an, weil Jesus hier nicht sagt, ich kenne euch jetzt nicht mehr, sondern er sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Und auch wenn sie noch so oft Herr, Herr gesagt haben, sie waren nie sein Eigentum. Und dennoch scheint bei ihnen nach außen hin alles in Ordnung zu sein. Sie nennen Jesus Herr, sie sind sogar aktiv, sie haben in seinem Namen geweissagt, sie haben böse Geister ausgetrieben, sie behaupten viele Wunder in seinem Namen vollbracht zu haben. Wir sehen hier ganz deutlich, die haben nicht den geringsten Zweifel an ihrer Errettung. Ein ernstes Wort. Es gibt eben nur ein Problem, sie haben nicht auf das richtige Fundament gebaut. Ihr Glaube hat kein Fundament. Sie haben es versäumt, tief zu graben. Sie haben es versäumt, ihr Leben nach Gottes Wort auszurichten. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Und er heißt: Auf Felsen gebaut. Das Haus auf dem Felsen ist ein Bild der Festigkeit, der Sicherheit. Der Fels im Gleichnis steht für etwas, auf das man sich felsenfest verlassen kann. In der Bibel ist das Bild vom Fels meistens ein Bild sogar für Gott selbst oder eben für Jesus. Im Psalm 18, Vers 47 im Alten Testament also sagt der David: Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels. Und wer ist dieser Fels? Natürlich der Herr, Gott, den er hier lobt. Der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Im Neuen Testament, das haben wir ja in der Kontextlesung gehört, wird Jesus nicht nur als Fels, sondern sogar als unser Fundament bezeichnet. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Unser Fundament ist also eine Person. Jesus selbst ist der Fels, auf dem wir stehen. Einem seiner Nachfolger hat Jesus den Namen Petrus gegeben. Fels, ich übersetze es jetzt mal frei mit Felsenmann. Von Haus aus hieß er ja eigentlich Simon. Und er war alles andere als ein Felsenmann. Mit dem Mundwerk, ja, da war er stark. Das war sein Ding. Aber als es einmal darum ging, Jesus mutig zu bekennen, bekam er das Knieflattern. Wir kennen die Geschichte. Dreimal hat er seinen Herrn verleugnet, als er ihn bekennen sollte. Und dennoch war Simon ein Felsenmann. Und Jesus hat nicht gesagt, naja, mit dir bin ich jetzt fertig. Du hast mich verraten. Du hast mich verleugnet. Schluss aus. Nein, das tut Jesus nicht. Er spricht es zwar an, was er gemacht hat, aber auf liebevolle Art und Weise. Und er macht mit ihm weiter. Das ist Jesus. Und Petrus war nicht ein Felsenmann aufgrund seines Charakters, sondern deshalb, weil er Jesus vertraut hat. Und in das Leben von Jesus, von Petrus, kam durch den Glauben an Jesus immer mehr Festigkeit. Und am Ende konnte ihn gar nichts mehr umhauen. Wir wissen aus außerbiblischen Quellen, dass er in Rom als Märtyrer für seinen Herrn in den Tod gegangen ist. Heute kennen wir ihn ja gar nicht mehr unter dem Namen Simon, sondern nur noch unter seinem Namen Felsenmann, unter seinem Namen Petrus. Nochmals Vers 24, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Fels baute. Er spricht also von Menschen, die das, was Jesus sagt, auch tun und in ihr Leben einbauen. Und immer, wenn wir in unserem Leben etwas umsetzen von dem, was wir beim Bibellesen, im Hauskreis, in der Bibelstunde oder in der Predigt gehört haben, da bauen wir unser Leben auf festem Grund. Und machen wir uns nichts vor, liebe Geschwister, auch das Haus auf dem Felsen wird von Regen, Wasser und Wind bedroht. Die sind da, die kommen, egal was du für ein Haus hast. Auch mit Gott gerät man in Krisen, heißt es in einem Lied, das wir nachher noch singen werden. Auch Christen können arbeitslos werden, können schwere Krankheiten bekommen. Auch Depressionen gibt es unter Christen. Die Kinder können eigene Wege gehen. Ja, sogar Ehen, habe ich auch schon mitgekriegt, sind zerbrochen. Wer ist also der kluge Mann oder die kluge Frau, die ihr Haus auf den Fels Christus bauen? Es sind die unter uns, die in den Krisen des Lebens an Jesus und seinem Wort festhalten und sich nicht auf das stürzen und stützen, was zwischen den Fingern wie Sand zerrinnt. Jesus stellt also die Frage nach dem Fundament meines Lebens. Worauf gründe ich mein Leben? Und es ist jetzt wichtig, sich zu gewissern, ob wir wirklich zu denen gehören, die durch die enge Pforte gegangen sind, die ihr Leben Jesus übergeben haben und dass der Weg, den wir gehen, wirklich der schmale Weg ist, der zum Leben führt. Jesus hat ja gesagt, dass es nur wenige sind, die ihn finden. Auch in Matthäus 7, also diesen Versen voraus, geht folgendes Wort Jesu: Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihn hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Vor jedem Punkt einen Schluck Wasser. Der dritte Punkt heißt, und der letzte Punkt, in Stürmen bewährt sich das Fundament. Wo es um das Lebenshaus geht, wo es darum geht, was mit uns auch nach dem Tod passiert, da geht es immer ums Ganze. Und da gibt es nur ein Entweder-Oder. Keine Frau kann ein bisschen schwanger sein, kein Mensch kann ein bisschen tot und lebendig sein und kein Mensch kann ein bisschen wiedergeboren sein. Du kannst nicht auf zwei verschiedenen Wegen gleichzeitig gehen. Du kannst dein Haus nicht auf zwei unterschiedliche Fundamente bauen. Es gibt in diesen Fragen nur ein Entweder-Oder. Und deshalb frage ich jeden von euch, auch die, die im Internet zusehen, auf welchem Fundament stehst du? Das ist meine Pflicht als Schriftausleger und ich möchte niemand irgendwie jetzt verunsichern. Und auch Jesus hat ja das Gleichnis nicht erzählt, um die Menschen zu ärgern. Nein, Jesus möchte, dass niemand verloren geht. Steht dein Haus auf dem Felsen Christus? Und gerade im Moment der Krise kommt ja alles darauf an, dass du ein festes Fundament hast und wessen Glaube nur bisher von Gefühlen bestimmt war. Die sind im Moment der Krise weg. Und deswegen ist es entscheidend, dass du ein festes Glaubensfundament hast, nicht die Fassade. Das Fundament zählt. Der Beruf von Jesus war ja eigentlich, ja, wir sagen Zimmermann, man könnte das griechische Wort Tekton auch mit Baumeister übersetzen. Jesus war also, wenn man so will, vom Fach. Und Gott ist in dieser Schau der Wenn Jesus der Tekton ist, dann ist Gott der Architekton, der Erzbaumeister. Ich bin anders als Jesus nicht vom Baufach, aber auch mir ist klar, das Wichtigste am Haus ist nicht die flotte Fassade, sondern das beste Fundament. Und Jesus möchte uns davor bewahren, dass unser Haus in Stürmen umfällt. Jesus ist nicht schadenfroh. Der reibt sich nicht die Hände, wenn du einen Fehler gemacht hast, und er sagt nicht: Das habe ich dir doch gleich gesagt. So wird das nichts, setz sie selber zu, wie du klarkommst. Das ist der Teufel, der sowas sagt, nicht Jesus. Nein, Jesus möchte, dass das Haus deines Lebens feststeht. Und deshalb sagt er von vornherein, sorg dafür, dass du ein anständiges Fundament hast, damit dein Lebenshaus nicht zusammenkracht. An anderer Stelle redet Jesus von der Hölle und von der Verdammnis. Dort kommt jeder hin, der nicht nach den Worten von Jesus lebt. Ja, ich spreche auch bewusst von der Hölle, weil nämlich auch die Bibel davon spricht. Ich lasse mich gerne auslachen und als Mittelalter nicht bezeichnen, aber auch das von der Hölle ist eine Realität. Da kommt jeder hin, der sein Leben nicht auf das Fundament Jesus gebaut hat. Ich sage das hier nicht leichtfertig, sondern ich sage das, weil es mir um die Zuhörer geht, die hier zuhören, dass sie sich richtig prüfen, habe ich mein Haus auf das Fundament Jesus gebaut. Und ich sage auch, niemand kommt in den Himmel, weil er so ein braves Kerlchen ist oder so ein guter Mensch war. Und du kommst auch nicht in den Himmel, wenn du bloß halbherzig an Jesus geglaubt hast. Und wenn sich im Gericht herausstellt, dass du halbherzig gewesen bist, dass du dein Leben nicht auf, oder dein Leben auf ein anderes Fundament gebaut hast, außer auf Jesus, dann gehst du verloren. Ein schreckliches Wort, verloren heißt nicht tot. Das wäre viel leichter zu ertragen. Nein, verloren heißt in der Hölle landen, in Ewigkeit. Und das einzige Fundament, das alles übersteht, überlebt und überdauert, heißt Jesus. Und deshalb heißt es hier, wer mein Wort tut, wer das im Leben praktiziert, der handelt klug. Und wer es nicht macht, der handelt töricht. Deshalb sage ich dir, sei nicht töricht, sondern sei ein Fundamentalist. Ja, ich weiß, das Wort Fundamentalist ist heute ein beliebtes Schimpfwort geworden. Aber mit Leuten, die Bomben schmeißen oder sich selbst und andere in die Luft sprengen, haben wir, glaube ich, nichts zu tun. Nein, wir haben es zu tun mit Jesus, der sich uns als Lebensfundament anbietet, der uns sagt, ich bin der Fels, auf den du dein Leben aufbauen kannst. Ich fasse zusammen, wer Gottes Wort hört und tut, ist klug und baut sein Leben auf ein festes Fundament. Und wer nicht danach lebt, lebt falsch. Oder noch zusammengefasster, Christen sind klug, Nichtchristen sind töricht. Und was wäre die dritte Steigerungsform, der Superlativ? Ich bin entschieden zu folgen Jesu. Das ist am zusammengefasstesten. Du auch? Amen. Wir beten. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Herr, wir danken dir auch für die ernste Ermahnungen, die wir immer wieder in deinem Wort lesen. O Herr, du möchtest uns davor bewahren, dass wir auf das falsche Fundament gebaut haben. Du möchtest uns davor bewahren, dass wir unser Leben in den Sand setzen. O Herr Jesus, schenkst doch, dass jeder Zuhörer weiß und Klarheit bekommt oder nicht ruht, bis er die Klarheit hat, dass sein Leben auf den Felsen, der bist du, gebaut wurde. O Herr, schenk uns diese Gewissheit und schenk's aber auch, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern dass wir auch deinen Willen tun, so wie er in deinem Wort niedergelegt ist. Schenk's, dass wir das, was wir wissen, nicht nur im Kopf haben, sondern dass wir es auch praktizieren, dass es im Alltag sicher, dass es auch im Alltag sichtbar wird. Und so bitte ich dich deshalb auch für diese Woche, schenk's, dass gerade im Alltag, auch da wir unseren Glauben ausleben, im Umgang mit anderen Menschen, dass sie uns auch abspüren, dass wir dir gehören und schenkst, dass wir gerade im Alltag deinen Glauben und den Glauben, den wir haben, an dich praktizieren. Und so segne uns nun auch weiterhin, segne die Gemeinde, bewahre sie vor Stürmen und setze sie zum Segen hier am Ort. Amen.
Dann beten wir jetzt gemeinsam das Vaterunser und heben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.